Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben heute einen etwas längeren Predigttext und ich werde uns zu Beginn der Predigt den ersten Teil lesen und dann, wenn es soweit ist, in der Predigt den zweiten Teil. Der steht in Lukas 16 ab Vers 14. Lukas 16 ab Vers 14. Beziehungsweise noch ein Stück eher. Ab Vers 10. Wer eine Bibel hat, kann das mit aufschlagen. Da hinten steht übrigens immer ein paar Bibeln drin. Die kann man sich auch nehmen, wenn man auch ein paar Querschnitte mit aufschlagen will. Lukas 16 ab Vers 10. Wir setzen ein nach dem Gleichnis über den untreuen Verwalter. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Das alles hörten die Pharisäer, die waren geldgierig und spotteten über ihn. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott. Also ein Greuel, das ist das etwas, was einem anekelt. Das ist etwas Abscheuliches. Das Gesetz und die Propheten reichen bis Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Tüpfelchen vom Gesetz fällt. Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Und wer die von ihrem Mann Geschiedene heiratet, der bricht auch die Ehe. Herr, ich bitte dich, hilf uns jetzt dein Wort zu verstehen und gib mir die richtigen Worte, um dein Wort zu erklären. Amen. Wir befinden uns im Lukas-Evangelium in einem großen Stück, einem großen Abschnitt, wo es um Lektionen der Nachfolge geht. Jesus lehrt uns Lektionen über die Nachfolge. Was heißt das? Jesus erklärt uns, was es bedeutet, Christ zu sein und als Christ zu leben. Und er macht insgesamt zwei Dinge deutlich. Das habe ich schon mal gesagt. Errettung kostet dich nichts. Nachfolge kostet dich alles. Und weil es um Kosten geht, spricht Jesus mit Vorliebe über unser Geld. Aber warum eigentlich über unser Geld? Ja, ständig geht es um Geld, um Besitz, um unsere Güter. Nun, ich denke, wenn es um unser Geld geht, dann können wir ziemlich schnell begreifen, worum es Jesus geht. Ja, Geld und unser Besitz, das ist eine Materie, die wir verstehen, die uns wichtig ist, mit der wir täglich zu tun haben. Da kennen wir uns einfach aus. Das liegt uns am Herzen und genau darum geht es Jesus. Es geht ihm um die Dinge, die uns am Herzen liegen, die uns wichtig sind. Das Thema heute, das ist Treue. Wahre Treue, Treue in der Nachfolge. Und wieder spricht Jesus vom Geld, beziehungsweise vom Mammon. Mammon, das ist im Prinzip eine verächtliche Bezeichnung für Geld und es wird damit zum Ausdruck gebracht, dass Geld vergänglich ist und das Geld verführt. Darum wird Geld auch Mammon genannt. An unserem Umgang mit Geld macht Jesus nun deutlich, wie wahre Treue aussieht. Aber es geht nicht nur um unser Geld, es geht auch um das Wort Gottes und unseren Umgang mit dem Wort Gottes. Das ist dann der zweite Teil. Der erste Punkt lautet heute Morgen: wahre Treue ist kompromisslos. Wahre Treue ist kompromisslos. Und das macht Jesus jetzt an drei Dingen deutlich. Das erste: wahre kompromisslose Treue erweist sich im Geringen, im Kleinen. Vers 10, da steht: wer im Geringen treu ist, der ist auch im Großen treu, und wer im Geringen untreu ist, der wird auch im Großen untreu sein. Wir würden das vielleicht anders denken, oder wir gehen ein bisschen anders an die Sache ran. Wir sagen, erst wenn du viel hast, dann kannst du wirklich unter Beweis stellen, dass du treu bist. Erst wenn du große Verantwortung hast, dann kannst du unter Beweis stellen, dass du dieser Verantwortung gewachsen bist. Was will man schon im Kleinen beweisen? Ja, was will man schon mit diesen kleinen Diensten, mit diesen kleinen Beträgen, was soll man da schon groß tun? Aber es ist genau umgekehrt. Deine große Verantwortung zeigt sich gerade im Kleinen, im Geringen. Deine große Treue zeigt sich gerade, wenn du im ganz Kleinen ordentlich und verantwortungsvoll bist. Wenn du auch dich auch im Kleinen verlassest. Ja, selbst wenn es um den kleinsten Dienst geht, um ganz wenig Geld, wenn man sich dort auf dich verlassen kann, wenn du selbst bei diesen ganz kleinen Beträgen sehr genau bist, sehr treu bist, sehr ordentlich bist, nun, dann kann man sich auf dich verlassen und dann kann man dir auch mehr anvertrauen. Wenn einer sagt, ja, bei so wenig, da kommt es noch nicht drauf an. So in eine kleine Aufgabe, ja gut, ob man die jetzt macht oder nicht, merkt man noch gar nicht. Nun, dann wird auch nicht viel zu erwarten sein, wenn es um mehr geht. Die Treue im Geringen macht dich fähig, sie macht dich würdig für die Verantwortung und für die Treue im Großen. Der zweite Punkt, wie wahre, kompromisslose Treue aussieht, sie erweist sich im rechten Umgang mit Gottes Gaben. Also jetzt wird es ganz konkret. Vers 11 und 12, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, also hier geht es um den Mammon, um das Geld, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Und in diesen Versen geht Jesus im Prinzip nochmal auf die Lektionen des Gleichnisses vom ungerechten Verwalter ein. Wenn ihr euch erinnern wollt, die erste Lektion war: heute die Zukunft anvisieren. Die zweite Lektion: vergängliches Gut für unvergängliches Gut investieren. Also was hieß das? Wie gehen wir im rechten Sinn mit Gottes Gaben um? Es ist ganz wichtig, dass wir vorausschauend damit umgehen, dass wir in die Zukunft blicken, aber nicht nur in die Zukunft in dieser Welt, sondern auf unsere ewige, herrliche Zukunft. Es geht um die Zukunft bei Gott, es geht um Gottes Reich. Das muss unsere Perspektive sein. Und dann müssen wir ja durch diese Perspektive diese weltlichen Güter investieren für Gottes Reich, für unvergängliche Güter. Wir müssen mit diesen weltlichen Gütern uns einen Schatz im Himmel sammeln. Ja, die weltlichen Güter, das sind diese Sachen, die hier gemeint sind, das ist das fremde Gut. Das, was vergänglich ist, was eines Tages vergehen wird. Das, was unser ist, das ist das Reich Gottes, was wir erben werden. Unser Schatz im Himmel. Wenn wir hier mit diesen vergänglichen Gütern untreu handeln, ja, wie sollen wir dann wirklich das Reich Gottes, Schätze im Himmel, bekommen können? Der dritte Punkt, der deutlich wird: wahre kompromisslose Treue heißt, nur einen Meister zu haben. Treue heißt, nur einem Meister treu zu sein. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben, oder er wird an den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Geld ist nicht grundsätzlich schlecht. Aber wir können auch keine neutrale Position zu Geld und Gut einnehmen. In der Art, wie ich mit Geld umgehe, zeige ich, welchem Meister ich diene. Ich kann nicht sagen, hier ist die Habgier, der Geiz, hier ist der Teufel und hier ist Gott und hier ist mein Geld und ich. Wenn der Mammon mein Meister ist, wenn das Geld selbst mein Meister ist, dann wird mein Umgang mit Geld folgendermaßen geprägt sein, und das macht Jesus in verschiedenen Gleichnissen deutlich. Einige haben wir schon gehört, andere werden wir noch hören. Ich fasse das jetzt zusammen. Dann werde ich versuchen, mein Reichtum zu vergrößern und zu sichern, auch durch Schummelei, auch durch Betrug. Dann werde ich andere ausnutzen, wenn es mir hilft. Dann werde ich mein Reichtum horten. Dann werde ich Arme und Niedrige verachten, möglich nichts mit ihm zu tun haben wollen. Wenn Gott mein Meister ist, dann wird mein Umgang mit Geld folgendermaßen geprägt sein. Dann werde ich mein Geld und meine Besitzer als Gottes Gabe betrachten und sie verwalten. Dann versuche ich auch mit meinem Geld nach dem Reich Gottes zu streben. Der eine Meister sagt also, behalte dein Geld für dich und versuche noch mehr zu bekommen. Und der andere Meister sagt, gib dein Geld für die Bedürftigen. Und wenn du noch mehr Geld bekommst, dann gib noch mehr für die Bedürftigen. Also wir merken, ich kann nicht beiden Meistern dienen. Das schließt sich aus. Der eine sagt mir das und der andere genau das Gegenteil. Ich kann nicht beiden dienen. Oder doch? Kann ich nicht einen Teil für mich verwenden und den Rest dann für andere geben? Kann ich nicht mein Leben absichern und dann ja vielleicht viel besser anderen helfen? Kann ich nicht treu zu mir sein und treu zu Gott? Kann ich da nicht irgendeinen geschickten Kompromiss finden? Natürlich kann ich da einen guten Kompromiss finden. Selbstverständlich, haben die Pharisäer und Schriftgelehrten gesagt. Man muss nur ganz geschickt mit dem Wort Gottes umgehen. Man muss nur ganz geschickt das Gesetz ausleben. Ja, die Pharisäer haben das schon an dem Gesetz der Nächstenliebe sehr gut geschafft. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Okay, kein Problem. Wer ist denn mein Nächster? Natürlich nicht diese Sünder und diese Zöllner und diese Huren, mit denen habe ich ja nichts zu tun. Und die Heiden, mit denen erst recht nicht. Ja, und die ganzen Leute, die hier in der Straße wohnen, ja, die kenne ich auch nicht so richtig. Also wer ist denn mein Nächster eigentlich? Mein Papa, meine Mama, mein Bruder und meine drei besten Freunde. Ja, und die liebe ich. Bingo! Also die Pharisäer, die waren kompromissbereit. Und Kompromissbereitschaft, das klingt doch eigentlich ganz gut, oder? Lukas macht jetzt im nächsten Vers deutlich, was Kompromissbereitschaft in diesem Zusammenhang wirklich bedeutet. Vers 14, da steht, die Pharisäer waren geldgierig. Das bedeutet das. Sie waren geldgierig und sie spotteten über ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Leute, das ist es, worum es Gott geht. Gott geht es nicht um unser Geld an sich. Gott hat genug Reichtümer. Gott gehört die ganze Welt. Gott braucht nicht unser Geld. Gott geht es um unser Herz. Und jetzt kommt der Schlag ins Gesicht von Jesus. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott. Gott will unser Herz und für dein Herz gibt es keine Kompromisse. Da gibt es keinen Mittelweg. Jeder Mittelweg, jeder Kompromiss ist ein Greuel vor Gott. Kompromisse zeigen in dieser Beziehung nicht unseren guten Willen, sondern sie beleidigen Gott. Sie ekeln Gott an. Ein Beispiel dafür ist das Volk Israel im Alten Testament. Die haben einen Tempel gehabt und in dem Tempel haben sie Yahweh, den Herrn, angebetet. Aber da waren ja noch so viele andere Götter, die hier im Land verehrt wurden. Was macht man denn mit denen? Ja, schaut mal, hier vorne haben wir das Allerheiligste, da steht unser Altar für Yahweh. Aber hier haben wir ja noch eine Nische frei und da haben wir noch eine ganze Seite frei. Da können wir ja noch andere Altäre hinbauen. Und sie haben die angefangen, die ganzen anderen Götzen auch anzubeten. Aber, Herr Gott, du stehst doch auch noch da. Das ist doch ein guter Kompromiss, wir haben die ja nicht rausgestellt. Nun, das war kein guter Kompromiss, das war ein Greuel für Gott. Jetzt wenden wir das mal an auf unser Geld. Angenommen, du bekommst 1.000 Euro. Dann sagst du dir, okay, 1.000 Euro, ich werde jetzt mal dritteln. Ein Drittel nehme ich für meine Bedürfnisse, für mein Auskommen, dafür habe ich es ja auch bekommen. Okay, ein Drittel, jetzt wo ich das Geld habe, das nehme ich jetzt mal für meine eigene Verfügung, so für, wo ich denke, das tut mir gut, das ist jetzt mein Teil. Aber keine Panik, Herr, ein ganzes Drittel, nicht nur 10%, ein ganzes Drittel allein für dich und für dein Reich. Das ist doch ein guter Kompromiss, oder? Das ist doch eine Win-Win-Situation. Nein, das ist keine Win-Win-Situation, das ist ein Greuel vor Gott. Und wenn ich nur 10 Euro bekomme und mache dasselbe, dann ist es sogar noch schlimmer, weil ich nicht mal mit dieser kleinen Summe treu umgegangen bin. Nicht mal mit 10 Euro habe ich es geschafft, es treu zu verwalten. Nun, Jesus will hier mit diesen Worten nicht unseren Urlaub streichen oder irgendwelche Dinge, wo wir sagen, das kann ich mir jetzt alles nicht mehr leisten. Jesus geht um unser Herz, Jesus geht um unsere Einstellung zum Geld und unsere Einstellung zu Gott. Wenn mein Herz Jesus gehört, dann nehme ich das, was er mir gibt, in Dankbarkeit an und ich genieße es in Dankbarkeit. Und dann bin ich aber auch freigebig und barmherzig. Gott ist heilig, absolut rein, perfekt. Und du kannst deshalb mit Gott keine Kompromisse schließen. Und wenn du ihm folgen willst, dann musst du es kompromisslos tun. Das bedeutet, treu zu sein zu Gott, kompromisslos. Und nun in Vers 16, da kommt Jesus auf das Gesetz und die Propheten zu sprechen. Und man könnte denken, gut, springt Jesus jetzt im Thema? Kommt er hier nicht weiter? Will er auf was anderes eingehen? Warum macht er das? Und dazu müssen wir jetzt sehen, in welcher Situation sich Jesus befindet. Es ist immer noch die Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die geht über diese ganzen Gleichnisse, über die ganzen Kapitel. Es ist keine neue Situation, kein anderer Ort. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie ärgerten sich, sie murrten darüber, das steht schon in Kapitel 15, Vers 2. Sie murrten darüber, dass Jesus die Sünder annahm und mit ihnen Gemeinschaft, mit ihnen Freundschaft hatte. Ja, wie kann dieser Mann das tun? Der sagt, er kommt von Gott und treibt sich mit diesem Gesindel rum. Der kann nicht von Gott kommen, der kann nicht wirklich bibeltreu sein, der kann nicht das Gesetz richtig verstanden haben. Das ist die Diskussion hier. Und Jesus macht nun deutlich, Irrtum, nicht ich, sondern ihr habt das Gesetz nicht richtig verstanden. In den Augen der Pharisäer, da verunreinigte sich Jesus, weil er mit Sündern Gemeinschaft hatte. Aber es war anders, gerade weil Jesus Sünder annahm, weil er barmherzig ist, hat er das Gesetz erfüllt. Und die Pharisäer, welche allein auf ihre Reinheit, auf ihren Stand, auf ihre Religiosität bedacht waren, dass sie ja fromm sind, ja fromm leben, die haben das Gesetz im Ganzen gebrochen. Obwohl sie viele einzelne Gesetze gehalten haben, sicherlich. Aber sie waren nicht barmherzig. Sie gaben ihre Opfer fristgemäß und ordnungsgemäß ab. Aber sie zeigten keine Barmherzigkeit den Bedürftigen gegenüber. Wir haben es in Jakobus gehört, in der Lesung, brichst du ein Gesetz, brichst du alle Gesetze. In dem Gesetz geht es um die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und wenn du dieses Gesetz brichst, dann kannst du noch so sehr kleine Gesetze halten. Du brichst das Gesetz im Ganzen. Nun, die Pharisäer, was war ihr Problem? Sie versuchten, treu zum Gesetz zu sein, aber sie waren nicht treu zu Gott. Treue zum Gesetz wird dich nicht zur Treue zu Gott führen. Ja, wenn ich immer meinen Zehnten gebe, ganz treu, dann bin ich wohl treu zu dem Gesetz, dass ich meinen Zehnten geben soll. Das ist heute im Neuen Testament nicht kein Gesetz mehr, aber ich wäre treu zu diesem Gesetz. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich treu zu Gott bin. Nein, Treue gegenüber Gott führt dich zur Treue zum Gesetz. Vers 16, da steht, das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Gemeint ist Johannes der Täufer. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Was Jesus hier sagen will, ist, das Gesetz ist nicht um des Gesetzes willen gegeben. Und darum reicht es nicht aus, einfach stur das Gesetz zu erfüllen. Nein, Jesus macht ja deutlich, das Gesetz hat ein Ziel, nämlich das Reich Gottes. Und seit Johannes dem Täufer wird, dass dieses Reich Gottes verkündet. Und mit Jesus ist dieses Ziel, das Reich Gottes, gekommen. Und jedermann ist berufen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Und aufgrund des Dienstes von Jesus, seiner Taten, seiner Worte, kommt auch jedermann. Ja, und sie umringen Jesus mit Gewalt. Sie wollen sich unbedingt zu Jesus drängen. Sie wollen bei ihm sein. Da kommen die Ausgestoßenen, die Armen. Da kommen die Zöllner und die Sünder und die Prostituierten. Sie drängen sich mit Gewalt um Jesus. Die einzigen, die außen vor stehen, das war die fromme Elite. Das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und die standen nicht nur außen vor, sondern sie waren entschieden dagegen, dass jetzt jedermann, jeder dahergelaufene Sünder plötzlich ins Reich Gottes kommen konnte. Sie stellten das Gesetz über das Reich Gottes. Ja, ist das Gesetz, ist das Wort Gottes nicht Maßstab für unser Leben? Das muss doch selbst Jesus zugeben, oder? Und ob? Jesus sagt ihnen, natürlich. Vers 17. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Tüpfelchen vom Gesetz fällt. Und jetzt bringt er ein Beispiel dafür. Ein Beispiel für das Gesetz, wo sehr deutlich wird, wie gnadenlos das Gesetz ist. Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Gut, das können wir soweit nachvollziehen. Wenn du verheiratet warst und lässt dich scheiden und dann heiratest du noch eine andere, dann hast du die Ehe gebrochen, definitiv. Aber passt auf, wer die von ihrem Mann Geschiedene heiratet, bricht auch die Ehe. Also auch wenn du gar nicht verheiratet warst und heiratest dann eine, die schon mal verheiratet war, dann hast du auch die Ehe gebrochen. Also das Gesetz, das ist gnadenlos. Und das Gesetz hat durch das Kommen des Reiches Gottes nicht seine Gültigkeit verloren. Ehebruch ist immer noch Ehebruch. Es ist sogar in den meisten Fällen viel strenger auszulegen, als die Pharisäer es taten. Gerade bei Ehebruch, Wiederheirat und so weiter, da hat sich schon vieles eingeschlichen, wie man das ein oder andere Gesetz ganz geschickt auslegen kann. Also das Gesetz ist nicht außer Kraft gesetzt, aber, und das ist jetzt der Punkt von Jesus, es muss im Lichte des Reiches Gottes ausgelegt und angewendet werden. Das Gesetz ist nicht um des Gesetzes willen gegeben, es geht um das Reich Gottes. Das Gesetz treibt mich in das Reich Gottes. Warum? Weil es mir meine Sünden wie ein Spiegel vor Augen hält. Und unsere Sünden, unsere größten Probleme, unsere größten Versuchungen sind gerade in diesen zwei Bereichen, die Jesus hier wieder anspricht. Es ist unser Geld, unsere Güter, Habgier, Neid, Missgunst und es ist unsere Sexualität. Das sind die beiden Hauptprobleme für uns. Die werden in jedem Buch der Bibel angesprochen. Wir haben noch andere Probleme, aber das sind die beiden Hauptprobleme. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir sexuell rein? Liebe ich nur meine Partnerin oder meinen Partner? Habe ich nur Augen für ihn? Und wie gehe ich mit meinem Geld um? Betrachte ich wirklich jeden Euro, den ich habe, als ein Euro, der Gott gehört und den ich zu verwalten habe? Oder betrachte ich das, was ich habe, als meine und ich schaue mal, was da noch übrig bleibt? Das Gesetz hält uns den Spiegel vor Augen, wie wir wirklich sind. Und dann macht es uns deutlich, sehr deutlich, dass wir eben nicht uns selbst retten können, sondern dass wir Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit brauchen. Und dass wir Gottes Treue brauchen, weil wir so oft untreu sind. Und in Christus zeigt uns Gott seine Gnade und Barmherzigkeit und Treue. Und darum ist Christus die Erfüllung des Gesetzes. Und seht ihr diese bittere Ironie in dieser Situation? Die Pharisäer spotten über das Handeln und Reden Jesu. Diese peniblen Gesetzesgelehrten spotten über den, der als einziger das Gesetz gehalten hat und erfüllt hat. Und damit spotten sie nicht nur über Jesus, sondern sie spotten über das Gesetz. Die Gesetzesgelehrten spotten über das Gesetz. Und sie spotten damit über Gott. Mit anderen Worten, wer Kompromisse macht, wer einen Mittelweg sucht, wem Jesus einfach ein Stück zu krass und zu extrem ist, der spottet über ihn. Der spottet über Gott. Und versteht das nicht falsch, Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, dass wir perfekt leben, dass wir das Gesetz perfekt halten. Das können wir gar nicht. Nachfolge bedeutet, dass wir aufhören, unsere Sünden durch Kompromisse zu entschuldigen und zu rechtfertigen. Dass wir aufhören, unsere Sünden zu rechtfertigen vor Gott durch irgendeinen Kompromiss. Sondern dass wir seine Gnade und Vergebung suchen. Dass wir, egal ob wir reich oder arm, ob wir niedrig oder hoch, ob wir jung oder alt sind, dass wir treu zu ihm stehen. Jesus kommt es nicht auf unsere Leistung an. Jesus kommt es darauf an, ob wir treu sind. Und diese Treue, im Kleinen und im Großen, diese Treue wird belohnt werden. Aber andauernde Untreue, und ich habe mit Absicht andauernde hingeschrieben, wir alle sind immer wieder untreu, wir fallen immer wieder, aber der Weg der andauernden Untreue, der Weg des Kompromisses, da macht Jesus nun deutlich, dieser Weg wird ein kompromissloses Gericht erfahren. Das ist der zweite Punkt. Andauernde Untreue erfährt ein kompromissloses Gericht. Und keine Angst, ich werde jetzt keine zweite Predigt halten über dieses Gleichnis, aber dieses Gleichnis vom Am Lazarus gehört hier mit dazu. Wir werden ganz kurz durch die Punkte durchgehen. Ich lese uns das jetzt vor ab Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren. Und er begehrte, sich zu sättigen mit dem, was von des Reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. In diesem Gleichnis gibt es einen reichen, angesehenen Mann und einen armen, ausgestoßenen Bettler. Der Bettler, welcher sicherlich keine große Leistung in seinem Leben vollbracht hat, der findet sich, nachdem er gestorben ist, in Abrahams Schoß wieder. Also nach Jesu Maßstäben war er treu. Er hatte großes Leid in seinem Leben, aber er war treu. Und er wird dafür belohnt. Der Reiche, der sein Leben in vollen Zügen genossen hat und der sicherlich im Sinne der Pharisäer auch ein frommer Mann war, es wird hier nicht berichtet, dass er irgendwie ein ganz schlimmer war. Dieser Reiche findet sich in der Hölle wieder. Seine Qualen übersteigen um ein Vielfaches seine vorherigen Freuden. Und in dem Gespräch zwischen ihm und Abraham werden dann 3 Punkte deutlich. 3 Punkte über dieses kompromisslose Gericht. Der erste Punkt: Es gibt keine Linderung des Gerichts. Dieser Reiche verlangt ein ganz klein wenig Barmherzigkeit. Er möchte sich gerade mal die Zunge ein wenig kühlen lassen. Aber er erfährt keine Barmherzigkeit. Warum? Weil er selbst keine Barmherzigkeit sein ganzes Erdenleben lang geübt hat. Obwohl der Bedürftige die ganze Zeit vor seiner Türe saß. Keine Linderung des Gerichts. Der zweite Punkt: Es gibt keine zweite Chance. Das Gericht ist nicht zeitlich begrenzt. Der Reiche muss nicht eine gewisse Anzahl von Jahren in seiner Strafe büßen und kommt dann etwas später in den Himmel. Es wird nicht so sein, dass wir, die wir in den Himmel kommen, nach ein paar tausend Jahren oder nach ein paar 10.000 Jahren auf Hitler und Stalin und all die anderen Massenmörder warten, dass sie auch noch kommen. Nein, es, Vers 26, besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Keine Linderung, keine zweite Chance und der dritte Punkt: keine weiteren Zeichen für die Lebenden. Das Letzte, um was der Reiche hier bittet, ist ja, dass seinen Brüdern doch noch ein überzeugendes Zeichen gegeben werde, dass sie gewarnt werden. Lazarus soll nochmal von den Toten zurückkehren und zu seinen Brüdern sprechen. Das müsste sie doch überzeugen. Und ist das nicht unser Wunsch für unsere Angehörigen, für unsere Freunde? Dass Gott doch irgendwie ein Zeichen geben möge, was sie überzeugt, dass Gottes Wort wahr ist. Irgendwas muss doch mal geschehen, wo Gott mal eingreifen soll, dass sie erkennen, ja, es gibt Gott und das, was er in seinem Wort geschrieben hat, das ist die Wahrheit. Irgendein Zeichen, damit sie ihren frömmelnden Mittelweg verlassen und kompromisslos Jesus nachfolgen. Irgendein Weg, dass sie, irgendein Zeichen, dass sie erkennen, dass diese Welt eben nicht alles ist. Aber dass sich in dieser Welt entscheidet, wo du in der nächsten Welt sein wirst. Irgendein Zeichen, dass sie erkennen, dass ihr Reichtum und ihr Geld vergehen wird. Und dass es letztlich nur um Gott und sein Reich gehen wird. Die Antwort Gottes auf solche Wünsche ist klar. Keine Kompromisse. Vers 29. Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Das ist doch Wahnsinn, wenn jemand von den Toten auferstünde. Das müsste doch Leute überzeugen. Nein, auch dann werden sie nicht überzeugt werden. Was war denn geschehen, als Jesus seinen Freund, der zufälligerweise auch Lazarus hieß, von den Toten auferweckt? Was haben denn die Pharisäer gemacht? Kamen sie zu Jesus geeilt, haben sich niedergeworfen, ihm um Verzeihung gebeten? Nein, sie haben überlegt, den müssen wir umbringen. Und später haben sie sich sogar noch überlegt, ja, Lazarus, den müssen wir auch umbringen. Denn jetzt kommen ja die ganzen Leute zu Lazarus und sehen ihn und glauben an Jesus. Das war die Reaktion. Ja, wenn das wahr ist, den müssen wir aus dem Weg räumen. Klar. Nun, warum ist das so? Warum hilft es diesen Menschen nicht? Warum hilft kein weiteres und größeres Zeichen? Warum wird auch unseren Freunden und Verwandten kein weiteres und größeres Zeichen helfen? Und die Antwort darauf hat Jesus schon ganz am Anfang gegeben. Wer im Geringsten treu ist, der ist im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wer dem Wort Gottes nicht glaubt, wer das Wort Gottes nicht achtet, dem wird auch kein noch so großes Zeichen zur Buße führen. Versteht ihr, Buße hat ja gerade damit zu tun, dass ich mich vor Gott demütige und nicht, dass ich von Gott noch weitere Beweise fordere. Und dass ich Gott meine Bedingungen stelle. Wer Gottes Wort glaubt, wer treu ist, der wird, so verheißt Jesus, das wahre Gut anvertraut bekommen. Wer sein Wort achtet, der wird Gottes Zeichen und Wunder sehen, in dieser Welt schon. Und das Recht in der nächsten. Mach keine Kompromisse. Mach keine Kompromisse mit Gott. Mach keine Kompromisse mit seinem Wort. Stelle Gott keine Bedingungen. Warte nicht darauf, dass Gott dir mit einem besonderen Zeichen sich offenbart. Oder dass er dir eine besonders große Aufgabe anvertraut, die deiner würdig ist. Sei von Beginn an im Kleinen kompromisslos treu. Treu mit deinem Geld, treu mit deiner Zeit. Treu in deinem Dienst, treu in deinem Bibellesen, treu in deinem Gebet, treu in deiner Gemeinde, treu zu Christus. Und wenn dir das schwerfällt, wenn du dann den Mut verlierst, weil du immer wieder fällst, weil du immer wieder merkst, ich kann ja gar nicht treu sein, dann versuche nicht, einen Mittelweg zu finden, einfach den Maßstab ein bisschen runterzusenken. Sondern geh zu Gott, lass dich von seinem Wort zurüsten und ausrichten. Paulus schreibt, und damit schließe ich, zu Timotheus, als er im Gefängnis lag, als er viele Anfechtungen hatte. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Amen. Der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.